ARD.
Das MDR Klassikgespräch mit Grit Schulze.
Das Sängerleben ist wie ein Marathon, das ist kein Sprint. Die wichtigste Eigenschaft ist Geduld. Irgendwann öffne ich meinen Mund und es fällt alles an den richtigen Ort.
Mein Gast heute ist der Countertenor Andreas Scholl. Andreas Scholl, Sie begleiten mich mein ganzes Berufsleben. Ich habe natürlich viele, viele Aufnahmen im CD-Regal. Jetzt kommt eine neue Aufnahme dazu. Wir werden gleich sprechen, das ist eine ganz besondere. Mal vorweg, wissen Sie überhaupt, wie viele Einspielungen es von Ihnen gibt? Haben Sie mal gezählt?
Nein, jetzt so im Kopf habe ich jetzt nicht, aber das sind um die knapp 30 Solo-CDs, aber wo ich mitgewirkt habe,
also ist an die 70.
An die 70, da hätte ich jetzt auch so geschätzt, wenn man dann alles mitnimmt, was es noch mit Cantus Köln habe ich Aufnahmen gemacht und Musica Fiata Köln, mit Dominique Vellard, Mittelaltermusik, also Guillaume Machaut, Messe de Notre Dame. Also gibt es einige exotische Sachen, an die ich mich teilweise gar nicht erinnere, die dann so jemand erwähnt ist, da habe ich ja auch mitgesungen. Das ist schon eine Menge, ja.
Und jetzt, wie gesagt, eine neue Aufnahme. Und zwar ist es was Besonderes. Sie haben sich bewusst für eine Vinyl-Veröffentlichung entschieden. Das Songbook In Darkness mit Liedern der elisabethanischen Zeit vorwiegend und gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Edin Karamassow. Diese Musik ist beim Hören so nah. Also ich habe gedacht, Sie stehen mir gegenüber. War das bewusst, gerade bei diesen Liedern, die doch sehr intim vom Charakter her sind, war das eine bewusste künstlerische Entscheidung?
Die Vinylaufnahme birgt natürlich ganz besondere Risiken. Ich sage immer, alles, was Sie von jetzt ab singen, kann gegen Sie verwendet werden. Denn wenn ich anfange zu singen bei der Vinylaufnahme, singe ich ein Lied von Anfang bis Ende. Durch 5 Strophen, bei Waley Waley zum Beispiel, oder 2 Strophen, I Saw My Lady Weep. Das ist eine relativ lange Zeit und da kann natürlich einiges geschehen. Und ich weiß, jetzt zählt's. Meine Stimme ermüdet irgendwie nach 2,5, 3 Stunden. Nonstop singen ist Feierabend. Das heißt, ich brauche so eine ganz perfekte Balance aus Ruhe, Fokus, Loslassen und Strategie. Also wie viele Durchgänge kann ich mir hier erlauben, bevor es weitergehen muss? Ich kann mich ja nicht aufhängen an einem Lied. Und da braucht es natürlich ein Repertoire, das möglichst zuverlässig vorbereitet ist. Je intuitiver ich da rangehen kann, desto besser. Also ich würde jetzt keinen neu einstudierten Lutsong auf Vinyl aufnehmen wollen, weil da zu viele Fragen aufkommen, während ich singe. Und diese Lieder, die ich mit Edin jetzt schon seit teilweise fast 30 Jahren singe, die sind natürlich gereift. Da weiß ich eigentlich, worum es geht. Ich bin immer offen für Veränderungen. Interpretation ist immer Fermentation, sage ich. Es ist etwas, was ständig wächst. Jede Lebenserfahrung fließt in die Interpretation mit ein. Und so singt man sowas mit 58 natürlich anders als mit 28, das ist keine Frage. Aber das war der Grund, weshalb ich dieses Repertoire ausgewählt habe. Weil wenn ich mich dann vor so eine Bandmaschine sozusagen setze, da man sieht, wie sich das Ding dreht, das teure Bandmaterial läuft. Ich weiß auch, hier gibt es nicht 3 Terabyte Harddisk, wo ich über Wochen hinweg singen könnte und die Aufnahme läuft immer noch und kostet nichts, sondern hier ist ein Medium, was sich dreht, was sich bewegt, was Geld kostet und was auch endet. So ein Band ist irgendwann mal zu Ende und bei der Harddisk, da habe ich ja null Beschränkungen. Also es sind sehr viele Einstellungssachen, die da mitschwingen und dann macht man das am besten mit einem Repertoire, was man wirklich gut kennt.
Welche Erfahrungen haben Sie denn selber gemacht durch dieses analoge Arbeiten? Was haben Sie für sich denn da noch erfahren? Ich meine, es ist ja nicht sehr viel anders als ein Konzertaufführung, nur ohne Publikum?
Genau. Das, was erklingt, erklingt im Moment. Und wenn es erklungen ist, ist es vorbei und existiert eigentlich nur noch in der Erinnerung. Und in diesem Fall ist es die Erinnerung, ist das Band. Bei der Computeraufnahme mit Computerschnitten ist das eben nicht so. Weil wir wissen, wir haben die Möglichkeit, Fehler auszumerzen, kleine Unsauberkeiten. Hier fängt die Oboe ein bisschen mit Luft an. Vielleicht bin ich hier ein bisschen zu früh außer Atem, hier ein bisschen zu tief. Minimal, aber als Sänger höre ich das Und der Toningenieur, der Produzent hört das, der macht eine Notiz, da ist dann so ein Strich drauf, der sagt, das können wir nicht nehmen. Aber dann sagt er trotzdem, also der dritte Take von dieser Arie klingt wunderbar, aber wir nehmen vielleicht den Anfang vom ersten Take, weil der war noch besser, und wir kleben in Takt 27, die drei Takte können wir noch von der letzten Fassung nehmen. Und so ist das, was der Zuhörer zu Hause hört, so läuft das, das ist die Realität.
Aber es hat eigentlich gar nichts mehr mit dem Erlebnis zu tun, weil es ist ja ein bisschen gefaked.
Natürlich, und das hat aber nichts damit zu tun, dass die Musiker nicht gut genug wären, sondern das Medium gibt das her, und das ist, jemand hat sehr schön verglichen mit der Fotografie. Digitale Fotografie ist nicht das, was wirklich existiert. Es werden Falten geglättet, es werden Wolken dazu gemacht, es werden Kontraste verändert. Das ist ein Kunstprodukt, was auch Kunst sein kann, keine Frage. Aber es ist nicht mehr natürlich. Und jetzt, wo ich drüber rede, seit ich diese Aufnahme gemacht habe, wird mir bewusst, wie künstlich die Digitalaufnahme eigentlich ist. Nicht durch das Medium, dass es digital ist, sondern durch die Entscheidung zu sagen, ja, das ist wie wenn ich im Garten arbeite und dann steht mir ein Bagger zur Verfügung oder eine Schaufel. Und dann kann ich mit dem Bagger kann ich natürlich viel schneller arbeiten. Da wäre ich ja blöd, wenn ich den nicht nutze. Also die mir zur Verfügung stehenden Instrumente und das Wissen um diese Instrumente verleitet mich natürlich dazu zu sagen, naja, dieser kleine Kratzer, machen wir es halt nochmal. Und am Schluss wird das Publikum auch ein bisschen verzogen, weil ich gehe dann in ein Konzert unter Umständen und höre, dass es doch nicht ganz so ist, es was ganz anderes ist. Aber ich glaube, die Konzerterfahrung kompensiert natürlich viel dafür, weil wir wissen, das ist live, das ist echt, das existiert nur einmal. Es ist ein ganz spannender Kontrast zwischen diesen zwei Aufnahmephilosophien. Ich will auch gar nicht bewerten, moralisch jetzt sagen, na jetzt, ich bin jetzt Purist, ich nehme nur noch analog auf. Nein, ich werde auch weiterhin digital aufnehmen.
Aber was glauben Sie, Sie haben gerade erwähnt, analoge Fotografie, und es setzt sich immer mehr durch. Auch die Schallplattengeschäfte werden immer mehr. Ja. Also es gibt so eine Rückbesinnung. Glauben Sie, dass die Leute bewusst sich dann dafür entscheiden werden, auch musikalisch?
Zu hoffen wäre, ich habe da keine Illusion. Also ich glaube, es wird eine Nische bleiben. Aber es ist natürlich auch für den Konsumenten, wenn man das so nennen, wenn ich zu Hause Musik höre, die digital verfügbare Musik lässt mich in der Küche, im Küchenradio, vom Telefon was streamen und ich springe von Titel zu Titel und die Musik läuft im Hintergrund. Und eine LP, da erinnere ich mich noch dran, als Teenager habe ich LPs gekauft für 30 D-Mark. Habe ich als Kind dafür bezahlt oder als Teenager gespart, um mir eine ABBA-LP oder Ennio Morricone, ich habe Filmmusik gekauft oder The Twins, Berliner Popduo der 80er Jahre. Das waren unsere Helden von einem Kumpel und mir, wir haben auch Popmusik gemacht, also da habe ich viel Geld für ausgegeben. Und dann ist dieses Objekt, stellt auch einen Wert für mich dar. Diese Platte behandle ich pfleglich. Mein Vater hat immer gesagt, behandle das gut, da hast du jahrelang Spaß dran. Das ist so ein Spruch immer, da haben sie jahrelang Freude dran. So, und dann lege ich diese Platte auf, dann fahre ich den Tonarm drüber und senke die, mit dem Hebel geht der Tonarm runter und dann springe ich nicht von Titel zu Titel. Das macht man bei einer LP ja nicht. Und dann saß ich da mit meinem Kumpel und dann haben wir die neue Twins LP angehört und darüber gesprochen. Es ist eine andere Art, Musik zu hören. Es ist eine Art der Musik zu hören, die sich Zeit nimmt und der Musik Raum verschafft. Und Musik ist dann nicht nur Beiwerk, Hintergrundmusik, sondern er wird bewusst wahrgenommen.
Jetzt haben Sie schon den Namen erwähnt. Der Toningenieur ist Guy Sternberg, der ja mit Pop, mit Rap, mit Jazzgrößen zusammenarbeitet. Mhm. Inwiefern konnten Sie denn von dieser Genrevielfalt von ihm profitieren?
Also den Guy Sternberg kenne ich ja schon sehr viele Jahre. Ist ein guter Freund, ein Studienkollege meiner Frau aus Tel Aviv. Und den kenne ich jetzt bestimmt schon 16 Jahre, den Guy. Und ich bin ja selbst Toningenieur. Also habe ja während meines Studiums an der Schola Cantorum war ich 7 Jahre lang parallel Mitglied des elektronischen Studios in Basel. Damals unter der Direktion von Thomas Kessler, Schweizer Komponist, zeitgenössische Musik. Und habe dort sehr viel Live-Verstärkung gemacht, habe zeitgenössischen Komponisten bei der Realisierung ihrer Komposition geholfen, mit Synthesizern, MIDI-Instrumenten, so, das war mein Spezialgebiet. Und
Tontechnik war schon immer mein Hobby. Also ich habe ja ein Pop-Duo gehabt. Wir nannten uns Generation, hatten einen Plattenvertrag bei Polydor und haben zwei Singles rausgebracht.
Jetzt muss ich fragen, war das parallel zu Ihrem?
Das war am Anfang meines alten Musikstudiums noch. Und ich muss sagen, zum Glück ist da nichts draus geworden. Ich glaube, die Karriere als Countertenor war bestimmt nachhaltiger und auch für die mentale Gesundheit zuträglicher als die Karriere als Popstar, wenn es dann funktioniert hätte. Also diese Tontechnik-Sache, das mit einem Tonbandgerät meines Vaters Aufnahmen gemacht mit meinem Freund. Und dann habe ich immer weiter auch in diesem elektronischen Studio meine Workstation gehabt und jetzt zu Hause bei uns in Kietrich im Rheingau habe ich mein eigenes professionelles Tonstudio. Und dann, wenn der Guy Sternberg eben zu uns zu Besuch kam, habe ich den immer ausgequetscht, weil der ist natürlich der Profi. Ja, so profitiere ich von seiner Arbeit als Toningenieur und das ist auch jemand, dem man sich einfach anvertrauen kann.
Nochmal zurückzukommen jetzt auf Ihrem Vinyl-Songbook-LP in Darkness. Es sind ja fast durchweg zarte, sehr melancholische Lieder, auch sehr doppelsinnige Lieder, also von den Texten, intensive Texte. Im Grunde ist es so gegensätzlich zu unserer lauten, zu unserer auch in der Sprache reduzierten Zeit. Sehen Sie diese Songs als eine Art Ruhepol? Also welche Stimmung braucht es eigentlich, um die zu singen und auch um die zu hören?
Zum Singen ist es natürlich, ich brauche eine Balance aus Fokus, aus Entspanntheit und Loslassen können. Als erstes Lied haben wir ein Lied ausgewählt von John Dowland, Behold a Wonder Here. Das ist aber ganz simpel. Und das ist so ein Lied, da kann ich mich frei singen. Das habe ich bewusst gewählt. Das heißt, das nehme ich als erstes Lied. Und das zweite Lied ist sehr schön. My Sweetest Lesbia von Thomas Campion. Auch eine tolle Betrachtung über die Menschen, die so blöd sind und sich ständig streiten wollen. Darum gibt es dann die Kriege. Und das, also es ist
also
eigentlich
zeitlose
Texte natürlich. Und dann kommt I Saw My Lady Weep, dann geht's ans Eingemachte. Und so nehme ich mir durch die ersten zwei Lieder, muss ich sagen, auch ein bisschen die Zeit, mich ins Konzert reinzufinden. Und dann muss ich, ja, das ist das Mysterium des Gesangs, ich muss dann auch irgendwie loslassen, ich plane nichts mehr. Man muss sich das vorstellen vielleicht wie das Vorlesen einer Gute-Nacht-Geschichte an ein Kind. Ich sitze da, ich lese die Geschichte zum ersten Mal, sehe ich die Worte vor meinen Augen, aber ich dramatisiere sofort schon. Das ist ja wie man eine Geschichte vorliest. Ein guter Schauspieler kann das. Der sagt dann, Rotkäppchen ging in den dunklen Wald. So, dann sage ich, dunkel, rot. Und dann verändere ich schon meine Klangfarbe. Und wenn was Bedrohliches ist, dann rede ich anders, als wenn es fröhlich ist. So, das ist ja kleine Einmaleins des Schauspielers und mein Lehrer Richard Levitt sagte, du bist kein Sänger, du bist singender Schauspieler. Und ich glaube, das ist das, was in diesem Moment geschieht. Ein Theaterschauspieler oder Filmschauspieler ruft ja auch nicht immer genau die gleiche Fassung ab, sondern während ich dastehe, spreche ich die Worte und die Worte werden lebendig. Und das übertrage ich dann nochmal in den Gesang. Und verlass mich auch drauf, dass das Großartige nicht mein Gesang ist, sondern John Dowland ist die große Sensation des Abends. Neben mir sitzt der weltbeste Lautenist. Und dann kommt Andreas und gibt seinen Senf dazu. Ich darf auch sagen, ich bin Teil dieses Gesamtevents und es hängt nicht alles von mir ab, was mir auch unglaublich Zuversicht gibt. Also ich weiß, da sitzt der Karamasow neben mir. Ja, was kann da schiefgehen? Selbst wenn ich nicht gut singe, spielt der so toll, dass es ein tolles Konzert wird, übertrieben ausgedrückt. Und das fließt dann in so eine Gesamt-Selbstwahrnehmung ein, die eben diese schwierige Balance aus Hausaufgaben vorbereitet sein, loslassen und im Moment reagieren ist.
Andreas Scholl, seit Anfang der 1990er Jahre singen Sie auf einem überaus hohen Niveau. Mit einer Natürlichkeit. Wie schafft man gerade in diesem Stimmfach über 30 Jahre mit diesem durchweg hohen Niveau zu singen?
Die wichtigste Eigenschaft ist Geduld. So blöd es klingt. Ich hatte einen wahnsinnig tollen Lehrer, den ich über alles geliebt habe. Der ist jetzt vor ein paar Jahren verstorben, der Richard Levitt. Ja, und der hat schon zu Beginn hat er mir gesagt, das Sängerleben ist wie ein Marathon, das ist kein Sprint. Er hat gesagt, du könntest jetzt auch alles an Konzerten mitnehmen, was geht. Und dann bist du halt mit Ende 40 am Ende deiner Karriere. Oder du hast Freude am Gesang und du hast eine Strategie in der Repertoireauswahl und planst Ruhephasen mit ein. Das gehört alles dazu. Und jetzt bin ich 58 und denke mir, Mensch, da hat er recht gehabt. Das funktioniert ja wirklich. Und natürlich habe ich relativ schnell festgestellt, dass diese Strategie, sich nicht zu weit vorzuwagen, wenn man nicht bereit dafür ist, dass die gut funktioniert. Da fahre ich gut mit und ab einem gewissen Punkt habe ich das auch nicht mehr hinterfragt. Als junger Sänger erlebe ich das bei meinen Studierenden. Als junger Sänger ist
genau, sie unterrichten ja.
Ja, ich unterrichte schon seit fast 30 Jahren jetzt und ich erlebe natürlich die Ungeduld. Dieses, die Welt wartet auf, ich muss raus.
Ja, ist wie so ein Rennpferd, ne, ja, was loslaufen will.
Und dann kriegen, gerade bei den Countertenören, kriegen dann sehr junge Sänger schon dramatische Opernrollen angeboten. Und die können das auch toll singen. Und vielleicht geht es auch gut. Aber ich erinnere mich an James Bowman, mein Idol, Countertenor, englischer Countertenor, der eine große Karriere 80er, 90er Jahre hatte. Und der kam zu meinem Diplomkonzert nach Basel als externer Juror, eingeladen von der Schola Cantorum. Und danach habe ich den natürlich ausgefragt. Und dann sagte der mir, Andreas, if I can give you one advice, wenn ich dir einen Rat geben kann, sei vorsichtig mit Oper, hat er gesagt. Er hat mir gesagt, wenn du deine erste Oper mit 30 singst, schreib die Kritik immer noch vom jungen Countertenor. Lass dir Zeit. Und wie es der Zufall will, habe ich mit 30 meine erste Oper gesungen in Kleinborn und James Bowman saß im Publikum. Also das ist, aber ist natürlich auch eine Persönlichkeitsfrage. Das sehe ich natürlich bei ganz vielen jungen Sängern, diesen Drang, sich zu beweisen. Und dann kommt ein Erstsemester Countertenor mit Julius Caesar Arien. Aber wenn wir die Barockschulen lesen, wie da gesungen wurde im Barock, dass da gab es ja Lehrer, die haben die Studenten 2 Jahre lang nur Vokalise singen lassen, bevor das erste Lied gesungen oder der erste Arie gesungen werden durfte. Und man durfte jeden Ton nur in Gegenwart des Lehrers singen. Da war man, es war sehr behütet und ganz vorsichtig hat man die Stimme entwickelt. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, dass ich immer noch singen kann und dass ich ja immer noch große Freude am Gesang habe und das immer noch als Geschenk ansehe. Gerade nach Corona bin ich für jeden Ton dankbar, den ich vor Publikum singen darf. Und das ist das Resultat von diesem Take it slow. Ich will ja noch ein paar Jahre singen und jetzt im Nachhinein schaue ich, habe ja nicht unbedingt Chancen verpasst in meiner Karriere. Ich habe ja eigentlich dort gesungen. Ich habe eigentlich nie Pläne gehabt. Ich habe gesagt, ich will mal an der Metropolitan Opera singen oder so. Das ist dann alles irgendwie passiert und dann habe ich mich riesig gefreut und bin da auch dankbar für. Aber wenn ich zurückblicke, habe ich das alles machen können und habe nie das Gefühl gehabt, also es gibt schon Phasen, wo man sich verausgabt und so kurz vorm Burnout steht, das kenne ich. Aber die Stimme ist frisch geblieben, weil ich eigentlich immer genügend Ruhephasen mit eingeplant habe. Und ich glaube, dass diese Spätfolgen einer Überlastung von Muskulatur, bei anderen Leuten sind es die Knochen, wenn ich zu früh, zu jung Gewichtheber mache, das geht toll, aber dann ist irgendwann mit 40 oder was, merke ich, irgendwann zahlt man den Preis dafür. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Wenn ich jemanden animieren könnte, geduldig zu sein und auch Repertoire geschickt auszuwählen, sich immer ein kleines bisschen unterfordern vor Publikum, so baut man ja Selbstvertrauen auf. Das habe ich auch erlebt in Basel. Ein Countertenor, der mir dann gestanden hat, da wollte ich den Leuten mal zeigen, ich kann das auch so wie der Andreas. Und ganz lieb. Und dann hat er aber so die Nervenkrise gekriegt vor den Kollegen, Studienkollegen beim Studentenkonzert, dass er nicht gut gesungen hat. Weil er auch ein Stück gewählt hat, was zu schwer war. Hätte er ein anderes Stück gewählt, was total easy ist, hätte er das schön gesungen, hätte sagen können, hey, ein Konzert im Säckel, in der Tasche, jetzt kommt's nächste und beim 5. Konzert sage ich, jetzt nehme ich mal was Schwierigeres. Dann habe ich die Gewissheit, dass 4 Konzerte vorher gut gegangen sind. Und so eine Delle im Selbstbewusstsein, die dauert wieder 5, 6 gute Konzerte, bis ich dann nicht mehr dran denke, dass da was schiefgelaufen ist. Ja, und so kann ein Lehrer, glaube ich, auch sehr den Studierenden helfen, wenn er oder sie das richtig einschätzt. Aber manche Lehrer sind auch sehr ambitioniert und haben jemanden mit einer tollen Stimme und einer guten Technik und dann schicken die raus, um anzugeben, sagen, hier, mein Student, guck mal, was der kann. Und das tut nicht gut.
MDR Klassik.